Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Yannick Elhak. Yannick ist Experte für Private Equity und Buy-and-Build-Strategien. Schön, dass du da bist, Yannick.
Ja, hallo Daniel. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Wir haben uns ja schon aus ein paar Projekten kennengelernt, aber vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen, wie dein Werdegang war und wie man in ein Private Equity Geschäft einsteigt.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich habe BWL und dann Finanzwissenschaften studiert, parallel verschiedenste Praktika, Auslandsaufenthalte, was man dann so typischerweise macht für große deutsche und amerikanische Banken gemacht und bin dann direkt mit Studienabschluss eigentlich für einen Münchner Finanzinvestor, ein Münchner Private Equity House tätig geworden. Dieses Private Equity House heißt Auctus, ist sehr bekannt im kleineren deutschen Mittelstand, weil sie sehr aktiv Unternehmen zukaufen. Das habe ich initial dann zwei bis drei Jahre gemacht und vor nunmehr ungefähr 4 Jahren meine eigene Beratung in dem Bereich gegründet. Ja, und vielleicht ganz kurz dazu, was wir eigentlich machen. Wir beraten andere Fonds, Private Equity Gesellschaften, aber auch mittelständische Unternehmen dabei, wenn sie sogenannte Buy-and-Build-Strategien umsetzen wollen. Ja, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich nehme an, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, das ist richtig. Also ich habe als Steuerberater die Private Equity Branche wahrgenommen als zwar sehr nett, aber auch so ein bisschen verschlossen. Jetzt muss man natürlich sagen, der typische Steuerberater hat mit Buy and Build erstmal wenig zu tun. Wenn man bedenkt, 70% aller Kanzleien sind Einzelkanzleien oder kleinere Sozietäten, die haben in der Regel zwar schon mal einen Unternehmensverkauf, aber so die ganz großen Private Equity Geschäfte gehen dann vom Volumen her dann doch an denen vorbei. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was Private Equity überhaupt ist und wie man so in den Kontakt kommt mit Private Equity Firmen.
Natürlich, sehr gerne. Also vielleicht einmal zur Abgrenzung oder Begriffsklärung. Ja, was ist eigentlich Private Equity? Am Ende des Tages sind es institutionelle Investoren. Vielleicht hier auch eine kleine Abgrenzung zu Venture-Kapitalgebern. Die Private Equity-Häuser investieren sehr gerne in profitable mittelständische Unternehmen und nicht in irgendwie das neue Zalando oder ein wahnsinnig tolles Startup. Ja. An vielen anderen Stellen sind sie aber sehr ähnlich. Sie sammeln beide Geld ein im Rahmen von einem Fonds, was sie dann über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Branchen investieren. Ja. Und wie man mit den Fonds in Kontakt kommt, da hast du natürlich recht, es ist eine recht verschwiegene Branche. Man weiß von außen relativ wenig darüber, welcher Fonds in welcher Größenordnung investiert, in welchen Branchen. Dafür brauchst dann typischerweise entweder klassische M&A-Berater. Manche Betriebe werden auch einfach proaktiv von den Private Equity Häusern selber angesprochen, wenn es ein Interesse gibt. Oder aber, wenn man mal einen großen Haufen Private Equity auf einmal treffen will, muss man im Frühsommer nach Berlin kommen. Da gibt es die Super Return. Das ist international eine der wichtigsten Messen in dem Bereich. Ja.
Ich hatte in meiner Anfangszeit, als ich in der Steuerberatung angefangen habe, vor etwa 20 Jahren, recht wenig Kontakt zu Private Equity. Das kommt beim Steuerberater, ich sag mal normal, im kleinen Berater oder Mittelstand wenig vor. Warum hat sich das jetzt geändert? Warum wird auf einmal Private Equity für die Steuerberaterbranche attraktiv?
Ja, also ich glaube, ganz grundlegend ist die Branche eigentlich schon immer attraktiv. Ja, es ist ein Markt, der von einem geringen Angebot und starker Nachfrage geprägt ist. Also Kundenmandate sind eigentlich nicht das Problem. Man hat dementsprechend starke Margen, man hat relativ hohe Anzahl wiederkehrender Kunden. Ich weiß nicht, Daniel, wie viele Kunden in deinem Leben bei dir schon gekündigt haben, aber ich nehme an, das sind nur sehr, sehr wenig. Ja. Historisch gab es nur einfach sehr harte regulatorische Ausscheidungskriterium, warum man als Private Equity gar nicht in die Steuerberatungsbranche investieren konnte. Und da weißt du wahrscheinlich etwas besser Bescheid in dem Bereich, aber es lockert sich seit mehreren Jahren etwas, sodass Private Equity zunehmend Interesse an der Steuerberatungsindustrie zeigt.
Ja, also bezüglich der Kündigungsquote würde ich dir recht geben. Die ist relativ gering. Ist immer schwierig, so eine genaue Statistik zu haben, weil man zum Beispiel Einkommensteuermandate hat. Die können jedes Jahr wieder kommen, aber die können auch nur alle 2, 3, 4 Jahre mit mehreren Erklärungen kommen. Das sind aber auch nicht die Mandaten, die den großen Umsatz bei Steuerberatern machen. Und die großen Unternehmen, die wir haben, sind in der Regel relativ treu. Also wir sagen immer, eine durchschnittliche Fluktuationsquote wird irgendwas um die 5% liegen. Also ein paar Mandate gehen ja immer und kommen dazu. Das kann man auch gar nicht verhindern. Das ist ja auch nicht immer, dass man sich zerstritten hat mit dem Mandat, sondern das ist Altersgründe, Umzug oder ähnliche Themen. Dann sagen wir immer, wenn man eine Nachfolge macht, wenn wir Kanzleien kaufen, kann eine Fluktuationsquote in der Tat auch bei unter 1% liegen, obwohl der Steuerberater wechselt, wenn alles gut läuft. Das kann aber auch schon mal ein bisschen schlecht laufen, dass die Fluktuationsquoten bei der Nachfolge deutlich höher sind. Da gibt es natürlich Mechanismen, wie man das versuchen kann zu verhindern zwischen Käufer und Verkäufer. Und ja, aber ansonsten hast du da völlig recht, ist die Fluktuation gering und ich weiß eigentlich am Ende vom Jahr, was ich im nächsten Jahr verdienen werde.
Genau, also das ist natürlich super attraktiv, gerade für Private Equity Unternehmen, die typischerweise ja eine Mischung aus eigenem Kapital und Fremdkapital von der Bank investieren. Und gerade um dieses Fremdkapital A zu bekommen und dann B auch bedienen zu können, ist natürlich eine hohe Planbarkeit sehr attraktiv, sehr charmant, würde ich mal sagen.
Als ich begonnen habe, die ersten Kanzleien zu kaufen, bin ich natürlich zur örtlichen Bank gegangen und habe mir doch die ersten Darlehen geholt mit allen Schwierigkeiten, die damit so verbunden sind. Was unterscheidet denn Private Equity Fonds von klassischen Bankenfinanzierungen?
Also das ist grundlegend erstmal sehr verschieden. Eine klassische Bankenfinanzierung ist ein Fremdkapitalinstrument. Das heißt, man nimmt jetzt in einem Beispiel 1 Million Euro Fremdkapital auf. Das muss man dann über einen vorher definierten Zeitraum zurückzahlen, plus eben einen vorher vereinbarten Zinssatz. Ja. Eine Eigenkapitalinvestition, wie das jetzt typischerweise ein Private Equity Haus macht, ist hingegen weder in seiner Dauer befristet, noch gibt es irgendwie eine feste Verzinsung dieses Kapitals, sondern man beteiligt sich an dem Unternehmen genauso mit allen unternehmerischen Risiken wie auch mit allen unternehmerischen Chancen, wie es am Ende des Tages der dann anteilsabgebende Verkäufer auch tut.
Ich selbst hatte auch schon ein bisschen Kontakt mit einigen Private Equity Fonds und muss sagen, ja, die ticken alle ähnlich, aber doch ein bisschen verschieden. Die sind nicht alle ganz gleich. Je nachdem, wie man da spricht, haben die auch andere Vorstellungen. Warum ist es denn für Steuerberater attraktiv, überhaupt mit Private Equity zu sprechen im Rahmen einer Nachfolge oder eines Kanzleizukaufes?
Ja, ich glaube, auch da gibt es nicht den einen Grund, genauso wie es nicht den einen Fonds gibt. Ultimativ ist ja aktuell die ganze Branche strukturell im Wandel. Ja, es gibt einfach eine Vielzahl von Unternehmern oder Steuerberatern, die Kanzleien innehaben und die mittlerweile 55, 60 Jahre plus sind, die also absehbar eine Nachfolge anstreben. Ja. Es gibt aber gar nicht unbedingt im gleichen Maße Steuerberater, die, ich will mal sagen, nachrücken, die Interesse haben, eine Kanzlei zu übernehmen. Ja. Also allein aus diesem Gesichtspunkt ist es ja schon attraktiv für einen Steuerberater, mit Private Equity Unternehmen zu sprechen. Für größere Kanzleien, wie jetzt auch deine, Daniel, die am Ende des Tages sicher eine Vielzahl von Interessenten immer wieder finden wird, können Private Equity Unternehmen einem auch inhaltlich extrem weiterhelfen. Ja, sie bringen sehr professionelle Herangehensweise mit, ja, machen Vollzeit am Ende des Tages oft seit vielen Jahren nichts anderes als den Kauf, das Management und den Verkauf von mittelständischen Unternehmen. Sie verstehen Wachstumstreiber oft sehr, sehr gut. Und vielleicht gehen wir da gleich auch nochmal so ein bisschen drauf ein, was eigentlich eine Buy-and-Build-Strategie ist. Aber in dem konkreten Zusammenhang bringen sie natürlich auch das nötige Kapital mit und das prozessuale Know-how, will ich mal sagen, wie man sowas aufstellt, wie man sowas dann auch zeitnah irgendwo durchführt. Ja.
Für welche Kanzleien sind denn Private Equity Fonds überhaupt der richtige Ansprechpartner? Also als ich meine erste Kanzlei gekauft habe, haben wir ein größeres Volumen gehabt von 1 Million. Da hat die Bank gesagt, ja, das ist super, wenn du so jetzt ein bisschen überspitzt, wenn du selbst 500.000 mitbringst, geben wir die anderen 500.000. Das ist natürlich schwierig, so als Berufsanfänger so viel Geld aufzutreiben. Das heißt, wir haben dann noch erstmal kleinere Einheiten gekauft, um die 100.000, 200.000 Umsatz, wo ich einfach der Meinung bin, das ist für ein Private Equity Fonds wahrscheinlich noch nicht interessant, bei diesen Größenordnungen mit einzusteigen.
Ja, das ist richtig. Ja, also dafür muss man erstmal verstehen, wie so ein Private Equity Unternehmen tickt. Ich habe ja gerade schon ausgeführt, dass PEs am Anfang ihres Lebenszykluses einen Fonds einsammeln von meistens mehreren 100 Millionen Euro. Ja, so ein 200 Millionen Euro Fonds ist schon einer der kleineren. Und davon kaufen sie in einem Zeithorizont typischerweise von 3 bis 5 Jahren Unternehmen. Wenn man jetzt überlegt oder im Kopf behält, dass ein Private Equity Fonds meistens nur 10, 15 Mitarbeitende hat, dann kann man sich ja überlegen, wie viele Transaktionen können die eigentlich machen in 3 bis 5 Jahren. Und typischerweise versuchen die meisten PEs irgendwo 8 bis 10 Transaktionen für einen Fonds zu machen. So, wenn man jetzt also sagt, ein kleiner Fonds hat 200 Millionen, die möchten irgendwo 8 bis 10 Deals pro Fonds machen, dann ist man bei einem initialen Investitionsvolumen oft von 20 Millionen Euro aufwärts. Wenn man das dann auf die Steuerberaterbranche ummünzen möchte, dann wird relativ schnell klar, dass es für einen Großteil der Kanzleien gerade zu Anfang überhaupt nicht attraktiv ist. Ja. Für die gibt es aber eine zweite Möglichkeit, ja, und das ist, sage ich mal, eine indirekte Investition eines Private Equity Kapitalgebers, zum Beispiel indem der sich an einer größeren Kanzlei, ich sage jetzt einfach mal eine mit 20 oder 30 Millionen Euro Umsatz, beteiligt und dann eben über diese sogenannte Buy-and-Build-Strategie sagt, ich möchte in der Branche, in der Region auch gerne weitere Transaktionen machen. Und da ist dann plötzlich eine relativ hohe Flexibilität da, also dass auch Unternehmen mit 1 Million Euro Umsatz relativ schnell attraktiv werden dürften in der Steuerberatungsbranche. Aber vielleicht einmal abschließend, initial, solange die Private Equity Präsenz in dem Markt noch so gering ist, wie sie derzeit ist, werden erstmal die größeren Unternehmen von solchen Fonds angesprochen werden.
Jetzt ist das selbst für Großkanzleien oder größere Kanzleigruppen auch kein Tagesgeschäft. Das heißt, die könnten sich dann auch zum Beispiel bei dir melden und du würdest den Kontakt zu den Private Equity Fonds herstellen und würdest den Prozess unterstützen.
Genau. Also das ist ja genau das, was wir machen. Historisch sehr, sehr viel mit den Käufern unterwegs. Daraus hat sich dann natürlich auch zwangsweise ergeben, dass man regelmäßig Verkäufer dabei berät, ja, wie sie mit den Leuten in Kontakt kommen und wie sie dann auch erfolgreich so eine Transaktion vorbereiten und durchführen. Ja, da gibt es schon einiges, was man ehrlicherweise beachten sollte.
Ja, das ist so. Also meine persönliche Erfahrung Private Equity war auch, dass Steuerberater und Private Equity Fonds doch etwas anders ticken. Also mal abgesehen, dass die ganz andere Begrifflichkeiten benutzen, auf die man sich so ein bisschen einstellen muss, haben ja manchmal eine andere Drängstruktur, die man erstmal verstehen muss. Und das dauert einfach ein bisschen. Und da ist auch ganz gut, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat und nicht ganz allein bei dem Thema ist.
Ja, nur zustimmen, ja.
Jetzt hattest du schon mehrfach bei Buy-and-Build-Strategien angesprochen. Vielleicht magst du kurz erklären, was das ist und wie man doch typischerweise vorgeht.
Ja, sehr gerne. Also unter einer Buy-and-Build-Strategie versteht man typischerweise eine Strategie, in der man zunächst eine Transaktion in einer Branche macht, ja, die gerade eben angesprochene größere Kanzlei zum Beispiel, und dann weiteres Wachstum nicht durch Mandantengewinn oder Mitarbeitereinstellungen kreiert, sondern darüber, dass man weitere Kanzleien im Umfeld, ja, in der Steuerberatungsbranche sicherlich erstmal lokal erwirbt. Ja. Das ist die Beikomponente, wenn man so möchte. Also viele kleinere Unternehmen werden zu einer größeren Gruppe geformt. Und die Bildstrategie ist dann dieses zur Gruppe formen, ja, wo es also auch darum geht, wie kann man Skaleneffekte nutzen, wie kann man vielleicht eine gewisse Marktmacht ausbauen, um vielleicht dann größere Mandate zu gewinnen, die man als Einzelkanzlei nicht betreuen kann. Wie kann man in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens investieren? Bei Steuerberatern würde mir jetzt einfallen, dass man ja besondere Strukturierungsspezialisten vielleicht einstellen kann, die in einem kleineren Setup einfach keinen Sinn machen, weil man dann hat man einen einzigen Kunden und dafür braucht man den Mitarbeiter nicht. Ja. Und das ist quasi, wenn man so möchte, der Bildteil. Also einfach nur eine Vielzahl an Unternehmen zusammenkaufen, wenn man das mal so salopp sagen möchte, das ist meistens nicht zielführend, sondern man muss es dann auch schaffen, die zusammenzuführen und zu einer Gruppe zu integrieren.
Wir haben mit der Contax ja auch eine Buy-and-Build-Strategie und ich muss sagen, es hört sich ja erstmal relativ leicht an, es ist aber in der Praxis umzusetzen viel schwieriger. Also bei dem Beiteil, sag ich mal, braucht man drei Säulen. Ich brauche eine Kanzlei, die ich kaufen kann. Ich brauche jemanden, der die Arbeit macht. Oft sind die Käufe ja eine Nachfolgelösung. Und als dritte Säule brauche ich natürlich das Kapital. Und alle drei immer zu bedienen, ist nicht ganz leicht. Noch schwieriger ist fast der Bildteil, aber da sind dann oft die menschlichen Faktoren die entscheidende, also dass mehrere Berater zusammenarbeiten müssen, die vielleicht vorher einzeln tätig waren. Das ist gar nicht so einfach für die Kollegen. Wie kann denn Private Equity bei dem Prozess unterstützen?
Also auch da wieder meistens über einen Größenvorteil, wenn man so möchte. Ja, also für eine Kanzlei, also auch in der Größe von euch, lohnt sich das mitunter nicht, einen explizit abgestellten Manager dafür zu beschäftigen oder auch gleich mehrere, die sich nur damit beschäftigen, wie integriere ich die Unternehmen, welche Werthebel gibt es typischerweise, wie kann ich die auch nutzen, ja. Und bei den derzeit erfolgreichen Buy-and-Build-Strategien auch in anderen Märkten ist es typischerweise so, dass zunächst eine Holding aufgesetzt wird. Da werden dann zwischen 2 und 5 Branchenexperten, die sich wirklich damit auskennen, weil sie es zum Teil 10, 20, 30 Jahre selbst gemacht haben, zusammengefasst, die managen diese Holding und die haben nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ja, die sind schlicht fürs Kaufen zuständig und dann ein Großteil davon auch für die Integration.
Ja, das ist richtig. Also wir haben zum Beispiel eine Konzernumlage, durch die wir ein bisschen, sag ich mal, diesen Overhead finanzieren können. Aber wir merken auch, obwohl die Umlage schon gar nicht so gering ist, wir könnten noch viel mehr investieren, als wir an Budget haben. Das ist also für die ganz großen Gesellschaften mit Sicherheit möglich, um wirklich 10, 15 Experten vorrätig zu halten. Aber für mittelgroße Einheiten funktioniert das auch schon nicht. Was sind denn weitere Hürden bei diesen Buy-and-Build-Konzepten?
Ja, also es gibt je nach Markt sehr unterschiedliche Hürden. Ne? Ich glaube, dass jetzt mal aus Sicht des Private Equity Unternehmens, der erstmal noch gar nicht in dem Markt aktiv ist, ja, der muss sich erstmal ein Markt-Know-how aufbauen, der muss erstmal verstehen, ist es attraktiv? Ja? In einem Schritt 1b, wenn man so möchte, muss er auch dieses Know-how glaubwürdig transportiert bekommen, weil Daniel, wenn ich dich jetzt anrufen würde und sagen würde, ich finde die Steuerberatungsbranche attraktiv und du merkst aber nach 10 Minuten Gespräch mit mir, dass ich gar keine Ahnung habe, dann würde ich ja keinen guten Eindruck bei dir hinterlassen. Ja, das heißt, der erste Schritt ist erstmal, sich selber damit auseinanderzusetzen, auch ein gewisses Expertenwissen aufzubauen. Der zweite, oft ja auch bisschen kritischer Schritt ist, diesen, wenn man so möchte, Nukleus zu finden, also ein größeres Unternehmen, das man als Basis nutzen kann, um dann diese vielen kleineren Zusatztransaktionen zu machen. Ja, auch da wieder sehr spezifisch für den Steuerberatungsbereich. Wir hatten ja gerade schon mal gesagt, Unternehmen mit 10, 20 Millionen Euro Umsatz werden sicherlich zuerst angegangen. Das sind ja nur einige hundert, die es da gibt in Deutschland. Hat man diesen Einstieg geschafft, ja, dann ist der zweite Schritt natürlich, wie bekomme ich diesen Buy-Prozess in den Griff? Also wie habe ich eine systematische Ansprache von potenziellen Verkäufern? Nach welcher Strategie gehe ich davor? Ist es eine regionale Strategie? Ist es eine nationale oder eine internationale Strategie? Und wie komme ich mit denen in den Austausch? Und wie manage ich das auch? Weil nur weil heute einer vielleicht sagt, ich möchte gerade nicht verkaufen, heißt es ja nicht, dass er nicht in ein oder zwei Jahren verkaufen möchte. Und dann ist es wär schlecht, wenn man mit dem nicht in Kontakt bleibt. Ja. Und die zweiten Hürden, da sind wir jetzt gerade schon so ein bisschen weiter darauf eingegangen, ist in diesem Bildbereich, wie integriere ich diese Gesellschaften, wie hebe ich wirklich diesen Mehrwert aus der Größe? Und ich glaube, gerade im Steuerberatungsumfeld wie in vielen anderen fachspezifischen Umfeldern ja auch, ist das ganze Thema Personal auch ein Riesenknackpunkt, weil die meisten Steuerberater geben ja erst dann ihre Kanzlei ab, wenn sie eigentlich in Ruhestand möchten. Und wenn man den nicht nachbesetzt bekommt, dann nützt einem der beste Zukaufsprozess nichts.
Ja, das ist ein Riesenthema. Also bei uns rufen auch haufenweise ältere Kollegen an, die sagen, ich bin jetzt 70, ich möchte jetzt in 3-4 Monaten meine Kanzlei aufgeben, wo wir sagen, das ist natürlich schwierig. Ne? In so einem kurzen Zeitraum einen Nachfolger zu finden, ist aktuell fast unmöglich. Dass man die Mandanten bei einer Bestandskanzlei aufnehmen kann, wäre auch purer Zufall, weil letzten Endes alle ausgelastet sind. Meine Empfehlung ist, möglichst früh mit der Nachfolge anzufangen. Und da rede ich auch nicht über 1, 2, 3 Jahre, sondern vielleicht auch 5 Jahre im Voraus. Also sich möglichst früh über Kanzleigruppen melden, dass man diesen Nachfolgeprozess auch früh anstoßen kann und dass auch der Käufer eine realistische Chance hat, einen jungen Steuerberater zu finden, der die Kanzlei danach halber nimmt.
Ja, wenn ich da kurz noch einmal einhaken oder ergänzen darf, auch als Verkäufer habe ich daran ein starkes Interesse. Und zwar sowohl monetär, ja, ich habe dann natürlich Gelegenheit, meine Kanzlei darauf vorzubereiten, vielleicht auch in bestimmter Weise auf diesen Verkauf zu optimieren, aber fairerweise ja auch inhaltlich. Am Ende des Tages baut man sowas oft über 10, 20, 30 Jahre auf. Wir als Unternehmer kennen das alle, die Wochenenden, die verpassten Urlaube. Und das ist ja schon bitter. Man möchte ja am Ende seines beruflichen Lebens das nicht einfach irgendwo den Schlüssel umdrehen und Lebewohl sagen, sondern man möchte, glaube ich, seiner Verantwortung für die Mitarbeiter an der Stelle da gerecht werden und freut sich natürlich auch, wenn das, was man geschaffen hat, über die eigene Karriere hinaus irgendwo noch Bestand hat.
Jetzt gibt es ja jede Menge, ich sag mal, Spezialisten, die sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen oder auch speziell mit der Nachfolge in Steuerkanzleien. Was wir in der Praxis immer merken, dass es früher halt immer ein Verkäufermarkt war und so die älteren Kollegen das auch über Jahrzehnte mitbekommen haben, dass so eine Kanzlei wie Gold war. Also ich kann jederzeit zu einem sehr guten Kaufpreis verkaufen. Und die haben vielleicht auch die Entwicklung in den letzten 2, 3 Jahren nicht mitbekommen, dass es halt heute nicht mehr so funktioniert. Das heißt, es wird sehr wenig investiert in junge Mitarbeiter, moderne Technik, in den richtigen Nachfolger, sodass aktuell viele Einzelkanzleien auf dem Markt sind, die nicht unbedingt attraktiv sind für einen Käufer. Janik, jetzt haben wir die Themen Private Equity und Buy-and-Build-Strategie. Was ist denn einem vorwichtig? Muss eine Kanzlei gewisse Kennzahlen erfüllen? Worauf schaut er, dass sich für ihn ein Kauf rentiert?
Ja, also einem Fonds sind immer unterschiedliche Dinge wichtig. Das ist jetzt nicht rein kennzahlenbasiert. Ja, du sprachst gerade schon die mangelnde Digitalisierung vieler Kanzleien an. Das wäre sicherlich ein Thema, was sich viele Fonds sehr genau angucken. Zusammenfassend, glaube ich, ist an der Stelle schon wichtig zu sagen, dass ein PE-Investor agiert nicht aus Leidenschaft, sondern das ist eine nüchterne Investitionsentscheidung, die ist meistens in weiten Teilen kennzahlenbasiert. Ja. Die variieren natürlich von Branche zu Branche, aber ich sag mal ganz, ganz grundlegend der Umsatz, das Betriebsergebnis, die Wachstumsrate, die Ergebnismarge, das sind Themen, die sind immer wichtig. Ja. Und für einen Fonds ist, je nachdem, welche Strategie er verfolgt, in der Tat auch oft wichtig, dass der bestehende Eigentümer oder der Verkäufer, wenn man so möchte, nicht sofort von Bord geht. Ja. Gerade in diesen kleineren mittelständischen Unternehmen ist einfach meistens eine relativ hohe Abhängigkeit von dem Eigentümer und dem Geschäftsführer da gegeben. Und das muss einen Prozess geben, wie das auf den nächsten übergeht.
Ja, das ist richtig. Das stimmt bei Steuerberatern, auch bei größeren Einheiten stimmt das. Auch wenn dann vielleicht der Leiter nicht mehr für die Mandanten da ist, aber er ist halt Ansprechpartner für die anderen Steuerberater und von daher auch eine wichtige Person in dem Unternehmen. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Private Equity ist wichtig, dass die Kanzlei gut aufgestellt ist, mit Blick auf Digitalisierung, auf Fachkräfte, aber auch, dass das Management nicht morgen direkt weg ist, sondern zeitlang an Bord ist und natürlich die anderen Kennzahlen. Wir haben für uns aus den Gesprächen mitgenommen, dass man eine Rendite auf das EBITDA von etwa 15% mindestens haben sollte, damit das überhaupt interessant ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass das jetzt ein Einzelfall ist oder ist diese Kennzahl schon einigermaßen greifbar?
Ja, die ist einigermaßen greifbar. Ich würde sogar sagen, im kleineren Mittelstand versuchen die Private Equity Unternehmen eine Eigenkapitalrendite, also keine jetzt weniger relevant quasi, wie hoch die EBIT-Marge ist, sondern sie versuchen einfach grundsätzlich mit einer Investition eine Eigenkapitalrendite zu erzeugen, die sicherlich irgendwo bei 20%, teilweise auch 25% als Zielwert ist. Ja. Und um das sicherzustellen, prüfen die natürlich auch jede Investition sehr, sehr, sehr genau. Ja. Das heißt, wenn ich hier mal den Bogen einmal so ein bisschen spannen möchte, aus Sicht des Verkäufers, ist, glaube ich, relativ wichtig, dass man den Verkaufsprozess vorbereitet. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man sich da ruhig ein bisschen Zeit für nehmen dürfte. Dass man auch mit dem enorm hohen Umfang der Prüfung einen Umgang findet. Also ein typischer Nachfolger wird bei Weitem nicht so viele Fragen im Rahmen einer Sorgfaltsprüfung stellen wie ein Private Equity Unternehmen. Ja. Und das Ganze setzt sich dann auch irgendwo ein Stück weit fort. Meistens sind die sogenannten Transaktionsstrukturen sind komplexer. Also dieses, ich verkaufe jetzt meine Kanzlei, die macht 3 Millionen Euro Umsatz und ich verkaufe die morgen für 3,5 Millionen Euro, habe das Geld übermorgen und sitze im Schaukelstuhl. Das ist untypisch für Private Equity. Ja. Sondern meistens sind Teile der Zahlungen noch an zukünftige Ergebnisse geknüpft oder dergleichen. Und das Ganze schlägt sich dann, wenn man so möchte, auch in einem etwas komplexeren Kaufvertrag nieder. Ja, da braucht man jetzt keine große Angst haben. Man muss nur wissen, was auf einen zukommt. Man muss wissen, was man beachten muss. Und sollte sich auch sehr genau damit auskennen, was bestimmte Strukturelemente eigentlich für eine kommerzielle Auswirkung auf den eigenen Verkaufspreis haben.
Ja, das ist richtig. Die Verträge ändern sich. Als wir angefangen haben oder auf so kleinere Kanzleien gekauft haben, war das im Prinzip, man kriegt einen Kaufpreis, meinetwegen 1,0 auf den Umsatz und dann hat man ein Jahr eine Abschmelzungsklausel und Wettbewerbsverbot. Das war's dann. Das ist natürlich für größere Investitionen keine gute Vorgehensweise. Man wird ja eher mit Earnouts und ähnlichen Klauseln arbeiten müssen. Da braucht man aber als Steuerberater keine Sorge zu haben. Das ist im M&A-Geschäft ganz normal, auch wenn das bei uns in der Branche vielleicht nicht immer so in den beruflichen Handbüchern und Ähnlichem steht. Aber es ist ein ganz normaler Prozess, wo man auch keine Scheu haben muss.
Ja, ich glaube, als Verkäufer ist es wichtig, auch die andere Seite an der Stelle einfach zu verstehen. Ja, der Käufer kennt das Unternehmen, was er kauft, nie so gut wie der es verkauft. Und es wird immer ein gewisser Optimismus idealerweise bei jedem Unternehmer vorherrschen. Nächstes Jahr wachse ich um X%. Nächstes Jahr schaffe ich endlich, diesen Kunden zu gewinnen. Und das ist ja auch richtig und wichtig, sonst wäre man ja kein Unternehmer. Ja. Aber als Käufer muss ich da ein bisschen konservativer rangehen. Und diese genannten Earnouts zum Beispiel dienen primär eigentlich der Überbrückung beider Welten. Also ich als konservativer Käufer versus als optimistischer Verkäufer. Und dann wird man einfach über so einen Earnout schafft man einfach eine Möglichkeit, wo man sagt, wir gucken uns das einfach in einem Jahr an, wer recht hatte. Und wenn du recht hattest, kriegst du noch mehr Geld. Und wenn ich recht hatte, zahle ich nicht noch weiteres Geld.
Yannick, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Ich denke, wir haben es geschafft, dass wir Private Equity und beiden Bildstrategien im Steuerberatermarkt gut darstellen und da noch ein bisschen für Transparenz sorgen. Und ich würde mich freuen, wenn wir es noch einmal wiederholen können.
Ja, lieber Daniel, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich da sein durfte. Und wenn es Fragen in meine Richtung gibt, kannst du die natürlich gerne an mich weiterleiten.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.